Ich tue noch gerne beten. Vater, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Ich danke dir auch für das Ursein. Ich danke dir, dass du sie geleitet und geführt in der Vorbereitung. Und ich danke, dass sie ein Sprachrohr sind von dir. Und ich bitte dich auch für uns, die zuhören, um offene Herzen, um offene Ohren, dass wir auf dich hören können und dürfen umsetzen. Danke vielmals, bist du da. Ich bitte dich um ein Segen. Amen.
Ich muss erst noch einen Schluck Wasser nehmen. Ich möchte euch ein Rezept zeigen. 6 Kilo reine Möhre, 3 Kilo Zimt, 3 Kilo Ingwer, 8 Kilo getrocknete Blüten und Blätter vom Zimtbaum und 3,5 Liter Olivenöl. Also, es ist kein Rezept von der Betty Bossi. Es ist ein Rezept von Gott. Und zwar finden wir das im 2. Mose 30, 22 bis 33. Da redet Gott davon, wie man Salböl zusammensetzen soll. Vielleicht ein paar Erklärungen dazu. Wir haben die Begebenheit gehört von Bethanien und von dieser Frau, die Jesus gesalbt hat. Und sie hat das Alabastergefäß mit Nardenöl gefüllt. Und Nardenöl ist ein sehr kostbares Öl, das aus der Heilpflanze eben von der Narde gewonnen wird. Und die Pflanze gehört zu den Baldrian-Gewächsen und stammt ursprünglich aus dem Himalaya. Sie wird auch heute noch gebraucht, wir bekommen sie. Nardenpflanze wächst also im Himalaya in einer Höhe von etwa 3500 bis 5500 Meter und ist schon in der Zeit des König Salomo als köstliches Parfüm gebraucht worden. Weil die Herstellung von diesem Parfüm, also der Transport, auch nach Israel sehr aufwendig war, ist das Nardenöl eben sehr teuer gewesen. Normalerweise hat man für die Salbe das günstigere Olivenöl gebraucht. Salbe, was bedeutet das? Zu allen Zeiten hat eigentlich die Salbung mit Öl einen symbolischen Wert gehabt. Salbung ist durch Einreiben oder Begießen vom Kopf mit Öl vorgenommen wurde. Und sie hat im Land von der Bibel zur täglichen Körperpflege gehört und hat als Zeichen von Lebensfreude und vom Wohlstand und auch zur Heilung, zur Wundheilung dient. Sie hat also ihren besonderen Platz gehabt im religiösen Leben und sie ist meistens durch Priester oder Propheten vorgenommen worden für bestimmte Gegenstände oder bestimmte Leute zum Dienst zu weihen. Die Salbung hat zum Beispiel dazugehört bei der Amtseinsetzung vom König Saul. Da hat der Salomo ihn gesalbt. Auch der Aaron und seine Söhne sind gesalbt worden, und zwar zum Dienst als Priester. Orte sind gesalbt worden, an denen man Gottes Nähe ganz besonders erlebt hat. Und das Allerwichtigste, Jesus, der Messias, ist der Gesalbte. Weil Messias heisst ja Gesalbte. Jesus ist der von Gott eingesetzte König. Das zur Erklärung der Salbung. Und unsere Frau, die wählt also das allerbeste und das kostbarste Öl. 300 Denar, das hat dann zumal zum Jahresgehalt von einem einfachen Arbeiter gehört. Jahresgehalt. Überlegt euch einmal, was euer Jahresgehalt ist. In den Steuern könnt ihr nachschauen. Völlig unvorstellbar, dass wir so viel für eine Salbe würden ausgeben. Bei dieser Frau ist für Jesus nur das Beste gut genug gewesen. Das war der Ausdruck von ihrer Liebe zu Jesus, die überschwängliche Liebe. Man kann sich fragen, was hat Jesus in ihrem Leben bewirkt? Was hat er verändert? Was hat er geheilt? Wie hat er ihr seine Liebe verschenkt, ohne Mass, verschwenderisch, dass sie so gehandelt hat, aus ihrem Innersten raus? Für Jesus ist nur das Beste gut genug. Was bedeutet das für mich, das Beste? Gellet, das macht nachdenklich. Das fordert raus. Was ist das in meiner jetzigen Situation? Was bedeutet das für mein Leben und für meine Zukunft? Und wisst ihr, es geht jetzt bei dem Besten nicht darum, noch mehr zu tun für Jesus. Es geht nicht um unsere Tat, überhaupt nicht. Alles für Jesus, das Beste für ihn, da geht es um mein Herz. Das ist eine Herzenseinstellung. Aber gehen wir zurück nach Bethanien, ins Haus von Simon. Da ist unsere Frau. Sie platzt einfach so rein in die Tischrunde von diesen Gästen. Sie ist nicht eingeladen. Sie ist nicht angemeldet. Und sie kommt und sie schaut weder rechts noch links, sieht nicht, wie die Gäste anfangen, die Stirne runzeln, wie sie einander anschauen und den Kopf schütteln. Die Frau hat überhaupt nicht der zu suchen. In ihren Händen hat sie ein Alabasterfläschchen mit Nardenöl. Eben, das teuerste Duftöl, weit und breit. Also ich weiss nicht, wie das Fläschchen ausgesehen hat. Alabaster ist ein feinkörniger Gipsstein. Manchmal tut er so ein bisschen rötlich schimmern. Ich habe leider selber kein so Alabasterfläschchen. Und Alabaster wird ja auch zu kunstvollem Schmuck verarbeitet. Manchmal werden sogar Edelsteine drinnen verziert. Und solche Gefäße hat man eben gebraucht für wohlriechende Öl und Salben. Also, sie geht auf Jesus zu. Unter einem verärgerten Blick der Anwesenden. Und was macht sie? Sie nimmt das Fläschchen. Sehr wahrscheinlich hat das Fläschchen so einen schmalen Flaschenhals gehabt. Sie tut es zerbrechen und gießt es aus über den Kopf von Jesus. Und sofort verbreitet sich ein köstlicher Duft. Vielleicht kommt der Duft nicht bis zu euch. Also ich muss ehrlich sagen, es wäre nicht mein Parfum. Es verbreitet sich ein köstlicher Duft. Nicht einfach Tropfen, sondern der ganze Inhalt. Ein Pfund von wertvollem Öl gießt die Frau über Jesus aus. Das ist alles, was sie hat. Und das alles, das gibt sie Jesus, nicht weniger als alles. Ihre Liebe zu Jesus macht sie verschwenderisch. Und das Öl, also jetzt müsst ihr euch das einmal vorstellen. Das Öl, das fließt jetzt über die Haare von Jesus, über den Kopf, über den ganzen Körper. Also, ihr müsst euch das mal vorstellen, wie das ist. Es sind nicht nur ein paar Tröpfe. Es ist alles. Gäste regen sich auf. Was soll denn die Vergütung von dieser Salbe? Man hätte können verkaufen oder Erlös den Armen geben. Hätte man können? Nicht nur ein paar Tropfen. Nein, alles. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt. Ist meine Liebe für Jesus so verschwenderisch? Gebe ich wirklich alles oder nur ein paar Tropfen? Ist es manchmal nicht so, dass ich ein paar Tropfen von Vertrauen habe und schon nistet sich in meinen Gedanken der Zweifel ein? Oder ein paar Tropfen gehorsam, weil mir der Preis einfach, der ist zu teuer, der ist zu hoch. Ein paar Tropfen Zeit, weil ich doch noch etwas, ein bisschen Zeit für mich haben will und meine Zeit selber gestalten. Nein, nicht nur ein paar Tropfen, der ganze Inhalt, mein ganzes Leben. Gelten, das sind Herausforderungen. Und ich setze mich wirklich täglich damit auseinander. Und dann bin ich manchmal am Abend, wenn ich noch so auf den Tag zurückschaue, beschämt. Und fühle mich schuldig, weil es so manchmal passiert, dass ich nicht das Wertvollste und das Beste für Jesus gebe. Und wir alle zusammen, ich bin auf die Vergebung von Jesus angewiesen. Und er ist verschwenderisch. Er schenkt mir wieder ganz neu seine Liebe und erfüllt mein Gefäß und erfüllt mich mit Leben. Das ist eine so eine unerhörte Gnade. Das ist Liebe. Sie zerbricht also das Alabasterfläschchen und eben nicht nur ein Tropfen, sondern der ganze Inhalt fließt raus. Die Begebenheit, die geschieht kurz bevor, dass Jesus der Weg vom Leiden geht und vom Sterben geht. Und Jesus sagt sie ja auch, sie hat meinen Leib zum Voraus zum Begräbnis gesalbt. Zerbrochenes Gefäß. Der Leib von Jesus wird zerbrochen. Das wunderbare Gefäß wird zerbrochen. Die Liebe wird verschmäht. Sie wird verspottet, verraten, ans Kreuz genagelt. Und das Schlimmste, denke ich, war wohl der Moment, wo Jesus geschrien hat, ob er es geschrien hat, weiß ich nicht, aber mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott kehrt seinem Sohn den Rücken zu, Zerbruch. Im Römer 8, Vers 32, da steht, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Gott hat Jesus nicht verschont, obschon er Jesus ja sie über alles geliebte Sohn ist oder ist. Er hat ihn gegeben bis zum Zerbruch, bis zum Tod. Jesus ist zerbrochen an meinem Ungehorsam, an meiner Schuld, an meiner Lieblosigkeit. Aber der Vers aus Römer 8, Achtung, 32, da ist eben noch nicht zu Ende. Da steht, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Und jetzt geht es weiter. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ist das nicht grossartig? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Und gell, jetzt könnten wir einen Zeugnismoment machen und könnten anfangen aufzählen, was Gott uns in Jesus Christus alles geschenkt hat. Tut mal daheim, das probieren aufzuschreiben. Die Liste würde endlos. Gottes Liebe ist so verschwenderisch in jeder Beziehung. Und er schenkt uns in Jesus wirklich alles. Und im Kolosser 1, Vers 15, da steht, hört gut, wie manchmal das da alles vorkommt. Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes und steht über allem Geschaffenen, denn durch ihn ist alles, was es im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Gott wollte in seiner ganzen Fülle in ihm wohnen. Alles, das Ganze. Gottes Liebe ist so verschwenderisch. Und für ihn ist nur das Beste gut genug. Und das Beste, das ist Jesus. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Zerbrechen. Zerbrechlich sein. Ich denke, das ist etwas, das wir alle zusammen kennen. Und in unserem Leben gibt es immer wieder so Erfahrungen, in denen wir den Zerbruch und die Zerbrechlichkeit erleben. Vielleicht manchmal in der Familie, in der Gesundheit, am Arbeitsplatz, in der Schule, bei Freundschaften. Oh, wie manchmal habe ich diese Zerbrechlichkeit erlebt. Aber da gibt es einen ganz wichtigen Bibelvers, der ist mir eine unerhört grosse Hilfe geworden. Paulus hat nämlich diese Zerbrechlichkeit erlebt. Und er schreibt im Brief an die Korinther, haben wir bereits gehört, 2. Korinther 4, Vers 7. Aber ich erwähne es jetzt noch einmal, weil das durch mich ganz, also für mich ist das einfach ein ganz wichtiger Vers. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist, und nicht aus uns selbst kommt. Ein ganz, ganz wichtiger Vers. Kraft von der Auferstehung von Jesus. Und Paulus erwähnte nachher noch, in welchen Situationen dass er Zerbrechlichkeit erlebt hat. Der Vers hat mir in schwierigen Situationen, wo ich meine Zerbrechlichkeit so fest gespürt habe, immer wieder geholfen und hat mir Kraft gegeben. Ich habe daran festgehalten, ich habe mich manchmal richtig daran geklammert. Ich will es noch einmal lesen. Wir sind für diesen kostbaren Schatz nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist, und nicht aus uns selbst kommt. Ist das nicht etwas Grossartiges? In meinem Leben ist die Gotteskraft wirksam. Ich trage den kostbaren Schatz in mir. Es kommt auf einen Inhalt drauf ab. Und der Inhalt von meinem Leben ist Jesus. Und manchmal habe ich gestaunt, wie Jesus mir in aller Zerbrechlichkeit, ja sogar im Zerbruch, Kraft gegeben hat. Durchzugehen. Wie er manchmal eine ganz neue Sicht gegeben hat, eine neue Erkenntnis gegeben hat und wie er andere, neue Wege aufgetan hat. Der Blaise Pascal, ein französischer Philosoph, hat einmal gesagt, es ist erstaunlich, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Bruchstück, wo wir ihm überlassen. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Und der Apostel Johannes fügt in seinem Evangelium in der gleichen Geschichte noch bei, das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Habt ihr etwas geschmeckt vom Nardenöl? Also, es wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Der Geruch von dem kostbaren, teuren Öl, wo ein Jahreslohn wert ist. Nicht nur Tröpfen, der ganze Inhalt. Mein ganzes Sein, mein ganzes Leben Jesus geben. Und dann darf das passieren, was im 2. Korinther 2, Vers 14 steht. Ja, weil Christus in uns lebt, weil er der Inhalt von meinem Leben ist, sind wir zur Ehre Gottes, und jetzt hört gut, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch. Wir sind ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Ein Wohlgeruch. Ein Duft. nach Liebe, ein Duft von Freude, von Vertrauen, von Wahrheit, von Freiheit, ein Duft von einem erfüllten, echten Leben. Ein Wohlgeruch von Jesus sein. Das war sie, unsere Frau in Bethanien. Und was hat Jesus von ihr gesagt? Er hat davon geredet, wie der Duft sich eben ausbreitet hat. Überall in der Welt, wo man Gottes Botschaft verkünden wird, da wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Und heute Morgen in diesen Momenten von unserem Gottesdienst wollen wir wie die Frau zu Jesus kommen. Unabhängig von unserem Umfeld, unabhängig von unserer Situation. Und Jesus, mein Bestes, mein Leben geben, der ganze Inhalt, auch mit meiner ganzen Zerbrechlichkeit. Und dann erleben, wie Jesus mein Gefäß ganz neu füllt. Kraft Gottes, die in uns wirksam ist. Und wir wollen doch auch darum bitten, dass wir einen Wohlgeruch für Jesus dürfen sein, weil Jesus in mir lebt. Amen.